Die heutige Folge von Alliteration am Arsch wird euch präsentiert von gamesplanet.de. Die Adresse, wenn ihr endlich mal wieder was Neues zu zocken für den PC braucht.
Und die haben natürlich richtig geile aktuelle und auch ältere Spiele am Start. Zum Beispiel unter den aktuellen das neue Resident Evil 8 Village. Das habe ich letztens bei Twitch schon gestreamt und bin ungefähr 700 Mal verreckt in den ersten 10 Minuten. Ist aber ein feines Ding. Am 1.6. erscheint bei gamesplanet auch unter anderem Elder Scrolls Online die Erweiterung Blackwood. Was ganz feines. Da könnt ihr richtig Lebenszeit rein versenken. Wenn ihr damit durch seid, habt ihr einen weißen Bart und könnt nicht mehr aufrecht stehen. Wird aber lustig. Falls ihr die Erweiterung noch gar nicht braucht, weil ihr erst am Anfang seid, natürlich könnt ihr auch Elder Scrolls Online als Standard-Edition dort kaufen. Oder als Collector's Edition. Oder als Collector's Collector's Edition. Da kommt dann persönlich jemand vom Hersteller, streichelt euch das Köpfchen, nimmt euch in den Arm und lädt euch auf ein Wochenende in der Toskana ein. Okay, das passiert nicht. Aber ihr könnt da auch die Standard-Edition kaufen. Da gibt es gar kein Köpfchen streicheln, oder Reini?
Nein, gibt's nicht. Da gibt's auch die Fresse.
Kommt einer vom Hersteller und haut dir richtig aus dem Maul. Du standardischen Bastard.
Das kann bei anderen Shops passieren, aber nicht bei gamesplanet.de. Denn da gibt's super Service und die kümmern sich um euch. Und falls ihr irgendwas anderes sucht, könnt ihr zwischen dem 21. und 27.05. mal bei gamesplanet.de vorbeigucken. Da haben die nämlich ihren Anniversary Sale. Das heißt, da gibt's nochmal ordentlich Rabatte. Ansonsten, wenn ihr was findet, wofür ihr einen Rabatt braucht, dann nehmt einfach den Gutscheincode am Arsch. Dann bekommt ihr nämlich 5% Rabatt. Und jetzt viel Spaß mit Alliteration am Arsch, präsentiert von den super netten Leuten von gamesplanet.de.
Um Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Irgendwie check ich das hin. Ich weiß nicht.
Ich auch nicht.
Bei der Aufgabe 5, ich komme ja irgendwie nicht weiter. Diese bescheuerte Prozentrechnung. Was machen wir einmal jetzt?
Hast du die? Hi. Was gibt's? Prozentrechnung?
Ja.
Das ist voll einfach.
Ja, wir kapieren diese Aufgabe hier nicht.
Das ist doch voll leicht. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Ihr habt jetzt hier zum Beispiel so einen Kuchen.
Ja.
Das sind 100%.
Ja.
Ja, und dann schneidest du den in vier Teile.
Bildungsporno.
Nimmst dann einen Teil raus. Wie viel Prozent sind das dann? Na, das sind ein Viertel. Das sind das dann 25%.
Ja, okay. Ja, aber weißt du was? Halt einfach die Fresse und pack deinen Scheiß mal auf. Echt?
Wie bitte? Prozentuales. Die Chance, dass sowas passiert, sehr gering.
Ja, halt einfach mal die Fresse und pack deinen Schwanz aus.
Ja, Reini, das ist eine natürliche Situation, die in jedem Statistikkurs vorkommt. Das ist genau wie alles, was wir bisher so gespielt haben bei Alliteration am Arsch. Definitiv aus dem Leben gegriffen. Also ich erinnere mich an meine Statistikkurse, die endeten eigentlich immer dann. Oder höhere Stochastik oder solche Dinge, da redet man drüber und irgendwann sagt man, jetzt halt mal die Fresse und hol mal einen Schwanz raus.
Ja, das
meine, ey, ohne, ich werde niemals verstehen, ob das so ein ungeschriebenes Gesetz ist, dass irgendwann sich mal irgendjemand ausgedacht hat, dass in Pornos immer vorher gelabert werden muss, weil sonst wäre es unmoralisch. Also, wer hat denn jemals gesagt, so, jetzt will ich mir aber mal richtig einrubbeln. Aber wichtig ist mir, dass sie vorher 30 Sekunden über Prozentrechnung reden. Warum?
Nein, du unterschätzt warum? Das. Du unterschätzt das. Das ist, ne, einfach nur blanke Fickerei. Ist ja nicht unbedingt das, was viele Leute dann erregt, sondern das, was die Leute erregt, ist das, was im Kopf abgeht, also Fantasie. Ne? Und das, was damit bedient wird mit diesen Dialogen.
Wer träumt vom Wichsen, träumt vom Bumsen beim Statistikkurs, Reinhard? Gibt's
nein, das
ist also
so,
gibt es da eine bestimmte Zielgruppe oder was?
Naja, also es gibt ja schon diese Sexualisierung von des Lehrkörpers, sag ich mal.
Aber auch erst seitdem du in die universitäre Lehre eingestiegen bist, Reini. Seitdem gibt es die Sexualisierung des Lehrkörpers.
Ja, genau. Das sind halt so Fantasien, die bedient werden. Ne? Also so vom Arztbesuch mit den Doktorspielen über sanitätsgefreiten Neumann bis hin zur Prozentrechennachhilfe. Ne?
Aber Reini, nee, also ganz ehrlich, ich glaube, dass... Natürlich gibt es so Fetischleute, die auf irgendeinem Quatsch stehen, Uniform, Krankenschwester, Tritra, Trullala. Aber dafür sind diese Sachen doch oft auch viel zu banal und auch viel zu umgelagert. Also wenn ich mich jetzt erinnere, es gibt irgendwie, der Pizzabote schellt und sagt, hier ist die Pizza, und dann guckt sein Pimmel durch die Pizza-Fungi durch.
Ja, das,
ich glaube nicht, dass es viele Männer nicht, und Frauen zu Hause gibt, ne? Die sich von die von Sex mit dem, keine Ahnung, Hallo-Pizzaboten träumen.
Nee, aber irgendwie, ne, Sex mit dem Milchmann, dem Postboten oder wem auch immer, ne, halt mit dem Fremden, der plötzlich vorbeikommt. Das ist dann irgendwie wohl eher die Fantasie. So das Ungezwungene, ohne irgendwas, so der oder die Erstbeste. Also ich glaube schon, dass Pornografie Geschichten erzählen möchte, um halt Fantasien irgendwie zu bedienen, weil da, also sonst gäbe es doch auch nicht so viele davon, oder? Also so viele Varianten irgendwie. Das ist ja genau wie irgendwie, weiß ich nicht, Schulmädchenreport 25 oder so. Das, ne, ist ja vollkommen egal, ob das jetzt Schulmädchen
ja,
sind oder
das
sonst
waren ja
was.
Die Zeiten, aber, wo das noch, ja, aber das waren ja die Zeiten, wo das noch so maskiert werden musste, weißt du? Da musste das ja so, keine Ahnung, kein Mensch hat sich Eis am Stiel angeguckt, weil da vier israelische Jungs ihre Jugendliebe entdecken, sondern jeder wollte die Fummel- und Bums-Szenen gucken, die nebenbei unglaublich unspektakulär und öde waren. Also,
aber du hast heute doch immer noch so, also wir hatten es doch sogar mal als Intro, als Lied sogar, diese ganze Stepbrother-Stepsister-Geschichte. Das ist Step Away.
Ja, wobei ich da auch jahrelang drüber nachgedacht habe, woran das liegt, und du mir dann erklärt hast, dass es einfach Inzestvermeidung ist. Aber ich verstehe nicht, warum es dann nicht einfach heißt, weiß ich nicht, Nachbarin bumst, keine Ahnung, Postboten. Warum muss es diese Stepsister, fuck Step-Uncle,
Fantasie.
Weil Stepmother
das,
ist...
Das, was du nicht
Film,
hast,
wer,
es geht
Film,
um Fantasien.
Wer filmt, Reinhard, wer träumt denn davon, seine Stiefschwester zu bumsen? Sind wir ja bei den Wollnis oder weiß ich, wer will denn seine Stiefschwester bumsen?
Was weiß ich? Ne, Leute, die irgendwie gern, weiß nicht,
Stiefschwestern haben. Wie viele Leute haben überhaupt Stiefgeschwister? Ich habe einen Stiefbruder, ja, aber da habe ich noch nie von geträumt, also wirklich nicht. Und wie spezifisch ist denn die Situation Stiefgeschwistersex? Also ich meine, das ist auch schon so, das ist so, als wenn man sagt, ich träume davon, mit einem rothaarigen Turnierreiter Sex zu haben. So, weißt du, wie viele Leute kennen überhaupt rothaarige Turnierreiter? Ich kenne keine.
Du bist ja auch nicht Royal. Da schwingt dieses Verbotene, glaube ich, mit. Also es geht einfach generell um Fantasien. Ich meine, ne, wie absurd ist denn bitte irgendwie Kompanie Fick mich irgendwas oder so, ne, wo die Aufpasserin kommt.
Ne? Kompanie, fick mich irgendwas.
Also, das ist doch
finde ich als
so.
Titel richtig gut.
Das ist doch auch absurd, ne? Also, das ist alles absurd, aber es geht halt, das muss ja nicht realitätsnah sein, es muss nur diese Fantasie angestoßen
werden. Hast du sowas,
werden.
Reini? Hast du so eine Militärfantasie oder Aquarium? Ich weiß nur, dass bei den Simpsons Troy McClure, der große Schauspieler, mit dem Selma mal verheiratet ist, nachher kommt raus, die Stimme von dem wurde leider erschossen von seiner Ehefrau. Phil Kaufman hieß der Sprecher, glaube ich. Der wurde von seiner psychotischen Ehefrau im Streit erschossen, und deswegen fehlten nachher ein paar der Figuren bei den Simpsons ab Staffel 6 oder 7. Unter anderem Troy McClure, den er auch gesprochen hat. Er hat 5, 6 Figuren gesprochen. Und Troy McClure hatte einen Fetisch für Fische. Da wird immer angedeutet, dass der irgendwie immer nur Sex haben kann, wenn ein Aquarium dabei ist oder so. Reini, was ist denn, also was guckst du denn für Pornos? Bist du der Typ, der sagt, bei mir muss es Kompanie fick mich mal sein, oder?
Ja, es ist eher so,
da, also ich
so,
konsumiere sowas.
So Shuffle. Ne? So.
Shuffle! Heißt es jetzt Pokerspieler oder ist einfach,
nee, so die,
gib ihm, ist mir egal.
Ja, genau, so gucken wir mal. Gucken wir mal, was das Internet heute für uns bereithält. Auch
dann
da
gucken wir
es,
doch mal, was die Katze uns vor die Tür gelegt hat.
Auch da gibt es ja Empfohlen. Könnte Ihnen auch gefallen.
Könnte Ihnen
auch. Leute, die diesen
Sie
Porno
mochten
schauten,
Stief.
Schauten auch.
Sie mochten Stiefschwester fickt Stiefbruder beim Schaukeln an einem Pinienbaum. Gefiel auch Leuten, die. Ja, das ist wirklich, ich glaube, es ist so aufgebaut. Ne? Also man kriegt dann Empfehlungen.
Ich glaube auch.
Und dann klickt man daneben und ist plötzlich in den ganz dunklen Seiten des Internets, weißt du, so dicke schwarze Männer oder so, also untereinander, weißt du, und das ist dann, Puh.
Ach, das war.
Ne? du bist da offen.
Wie gesagt, es gibt, wie war das so schön, Rule 34, if you can think of it, there's porn of it, definitiv.
Die hast du schon.
Und was denn?
Die hast du schon so oft zitiert,
ja, ich weiß.
Und sie stimmt leider immer wieder, ne?
Ja, die stimmt auch. Ich habe gestern mit meiner Frau zusammen einen Livestream von Marc Benecke geguckt, wo es um Sexunfälle ging, wo er von Sexunfällen erzählt hat. So von
Dr. Made.
Ja, genau, Dr. Made. Marc Benecke, großartiger Typ und sehr witzig. Also wenn ihr mal Gelegenheit habt, Vorträge von ihm zu sehen, guckt euch die an, die sind sehr witzig. Auf jeden Fall ist er ja auch so in der BDSM-Szene und so ein bisschen unterwegs und hat davon...
Das heißt, der ist da so ein bisschen unterwegs, er steht drauf oder was?
Ja, also zumindest trifft man ihn in der Szene irgendwie wohl an. Also er hat,
Wie trifft man ihn an, Reini? Wenn du da mit der Laterne durchläufst, ja, wo gerade gepeitscht wird, dann steht er da und sagt, guck, ich bin übrigens Dr. Marc Benecke, hier sind meine halb entwickelten Fliegenmaden, die schiebe ich Ihnen jetzt in Popo rein.
Wenn
oder
du
was?
Mit deiner Wünschelrute rum, ne, dann... Nee, der hat gestern, einen Vortrag über Sexunfälle gehalten und das war ganz witzig. Da waren so verschiedenste Sachen bei, von irgendwie Ratschläge, was man beachten sollte, wenn man so auf so wenn man so sexuelle Vorlieben hat wie würgen oder gewürgt werden.
Ja, der Klassiker.
Ja, aber auch andere Sachen irgendwie. Ein Begriff, den ich nicht kannte, waren Tunnelspiele. Das so,
Reini, will ich wirklich wissen, was es ist?
Ich weiß es nicht, ob du das wissen willst.
Will ich jetzt wissen? Ja, ich weiß nicht. Also, warte, das, aber ich rate. Okay, ich rate.
Ja, mach mal.
Wenn man irgendwas, so wie so, wie so ein Ofenrohr oder so, ihm oder ihr unten reinschiebt und dann so reinguckt,
nein.
Vielleicht so und
Kuckuck
macht.
Nein.
Ich weiß es nicht. Kuckuck! Hör mal, kann mein Handy mal die Schnauze halten? Ich werde hier verrückt, was soll denn das? Ich habe doch überhaupt keine Freunde. Hier macht sie die ganze Zeit Bimmel, Bimmel, Bimmel. Reini, sag nochmal.
Ja, was weiß ich, was du, wenn du nicht mit deinem Handy umgehst.
Was sind Tunnelspiele?
Tunnelspiele.
Was sind Tunnelspiele?
Wenn ich das richtig verstanden habe, sind das man möge mich korrigieren aus der Szene bitte in den Kommentaren, wenn ich das falsch erkläre. Das sind so sexuelle Spielereien, beziehungsweise, nee, das muss gar nicht mal sexuell sein, sondern so diese Beziehung zwischen Dom und Sub, dass man halt an eine Grenze geht, dass man so im beidseitigen Einverständnis etwas macht, das auch am Ende auf der Not, also in der Notaufnahme enden könnte.
Ne, so. Dann lass es doch gleich sein, verdammte Scheiße. Was soll das denn? Ja, also man glaubt gar nicht, wie viele Prominente beim Wichsen im Wandschrank abgekratzt sind. Michael Hutchins, InXS kennst du ja zum Beispiel. David Carradine, der Kung-Fu-Mann, der Kill Bill, hat dann irgendwie seine realistische Umsetzung bekommen. Der ist ja auch beim Schleudern im Wandschrank gestorben.
Das passiert
das ist
viel,
zum
viel
Abschied für die Angehörigen wirklich. Ja, dann lass es doch sein, in Gottes Namen. Also, weiß ich nicht. Wenn mir das. Ja, aber Reini, ey, wirklich. Also, ja, ich weiß, sexuelle Asphyxie oder so heißt das ja, ne? Also, sich würgen, bis das Gehirn unterversorgt ist mit Sauerstoff und dann kommen und dann loslassen und dann führt das. Aber ganz ehrlich, das Letzte, was ich für meine Angehörigen möchte, ist, dass ich mit einer Herrenkrawatte um den Hals gebunden, tot mit einem Steifen an meiner Badezimmertür hänge und da die ganze Familie da steht und sagt, ja, sonst war er aber ein ganz netter Kerl eigentlich. Also man kann nichts sagen, er war eigentlich immer ganz gut drauf, also bis auf diese Nummer mit der Herrenkrawatte am Hals.
Dann hat er sich
es gibt einfach Sachen, ja, es gibt einfach Sachen, die tun einfach, also das klingt schon wie lass es lieber sein, verstehst du?
Da habe ich gestern noch ganz andere Sachen gesehen. Also bei dem Vortrag ging es unter anderem genau darum, um diese Spielart, dass Leute sich halt selber würgen und dabei halt masturbieren. Und häufig, also das ist ein sehr häufiger Unfall, dass Leute dabei sterben und der auch viel häufiger vorkommt, auch bei älteren Menschen, als man im Allgemeinen glaubt. Also und dann auch sichtbar in der Stadt häufiger als auf dem Land. Was aber nichts damit zu tun hat, dass die Leute das da weniger machen, sondern dass es da eher so ist, dass wenn halt Onkel Heinz, ne, nackt mit einer Krawatte.
Dann wird das verschwiegen.
Ja, genau, dann möchte man das nicht, also wenn man eindeutig sieht, ist halt kein, ne, ist halt kein Fremdeinwirkung oder sonst was, dann kann man, muss man den Angehörigen ja nicht unbedingt sagen, dass Karl-Heinz da, ne, sich gerade erhangen hat, weil er halt sich einen Runner geholt hat. Nee, aber dass das häufig unterschätzt wird von den Leuten, wie wenig Kraft man eigentlich am Hals, gerade an der Seite braucht, um die, also um die Adern abzuklemmen. Da reicht nämlich ein Gewicht, also man muss gar nicht richtig hängen, sondern da reicht ein Gewicht von irgendwie 8 Kilo oder so an Druck, das da drauf lastet, dass man das Bewusstsein verliert. Das, und manche Leute, die sich irgendwie selber sichern wollen und denken so, oh ja, dann falle ich ja in so eine kleine Schlinge, das hält mich ja nur auf, da erhänge ich mich ja nicht, missinterpretieren das oder schätzen das falsch ein und kommen dabei halt ums Leben. Es kamen aber noch ein paar andere Sachen, also so an Sexunfällen. Er hat zum Beispiel aus ein paar Studien Röntgenbilder dabei gehabt, was so alles sich in dem Darm von Menschen gefunden hat. Da waren
ja,
krasse
also,
Sachen
da
dabei.
Hab ich ein, da habe ich einen mal gehört, da hat sich jemand den eigenen Hamster mit einem Ofenrohr in den Hintern laufen lassen. Okay. Und also
das
hat sich selber so eine Art oder so eine Art Staubsaugerrohr in den Arsch geschoben und hat den Hamster da reinlaufen lassen. Und was man ja über Hamster sagen kann, ist, sie sind schon recht eifrige Gräber. Und wie man so bescheuert sein kann, ein Tier, das sich durch einen Acker flücht, in seinen Arsch reinzulassen, damit es sich durch die eigene Därme gräbt, ist mir wirklich nicht
vor
ganz
allem
ersichtlich.
Vor allem, also ich
ist
das
auf
als,
jeden Fall nicht gut ausgegangen.
Ich würde das als Tierquälerei bezeichnen. Da waren so ein paar... So
ja, das auch, aber für alle Beteiligten nicht schön, weil in dem Moment, wo du dann merkst, hör mal, das ist gar nicht so schön, wie ich dachte, dass der Hamster jetzt in meinem Arsch steckt, da ist dann auch schon vorbei, wenn der anfängt, sich durch deinen Zwölffingerdarm zu graben. Es Was? Gibt einen schönen... Ja, erzähl ruhig weiter. Ich erzähl gleich zu einem schönen Film, den man sich zum Thema Asphyxie anschauen sollte. Heißt es denn Asphyxie oder Asphaxie?
Ich habe keine Ahnung. Du bist der kranke Psychologe. So,
danke.
Da waren gestern noch ein paar andere Sachen bei. So die Klassiker, natürlich die Cola-Flasche, ne? Auf Röntgenbildern auch schön zu sehen. Ja, ja. Eine Spray-Can, also so eine Sprühdose. und was ich am verstörendsten fand, ehrlich gesagt, waren Rasierklingen.
Was?
Ja, da hat sich jemand Rasierklingen rektal eingeführt. Ich habe auch keine Ahnung, warum. Aber das war...
Aber,
ja,
aber irgendwie ummantelt mit Klebeband oder was?
Nee, Rasierklingen. Also auf dem Röntgenbild hast du ernsthaft Rasierklingen gesehen und ich dachte mir auch so, warum und wie und wieso und aber
also ich,
es gibt alles. Es
ich
gibt
weiß, dass
alles.
Häftlinge sowas schlucken, teilweise ummantelt mit Klebeband, um dann im Röntgenbild ins Krankenhaus zu kommen wegen Schmerzen. Aber schiebt man sich überhaupt eine Rasierklinge in die Rosette? Da ist doch sowieso schon Feierabend auf den ersten 5 Millimetern.
Das habe ich mich auch gefragt, wie das überhaupt geht. Was auch noch dabei war, das, was du gerade gesagt hast, ein Bild von jemandem, der so ein, also sich ein Fixer-Besteck so ein, also in Klebeband eingewickelt halt in den Arsch geschoben hat. Das fand ich auch, aber die Rasierklingen also, haben mich am meisten also wirklich nachhaltig verstört.
Es gibt einen sehr, ja, schön ist der falsche Begriff, ein Film, der in Deutschland genauso wie, glaube ich, in Amerika völlig untergegangen ist, von Bobcat Goldthwait. Bobcat Goldthwait ist früher bei den, kennst du noch die Police Academy? Ja, ne?
Ja, das sind da habe ich mich mit meiner Frau noch drüber unterhalten, das sind Filme, die leider ganz schlecht gealtert sind.
Oh ja, die sind richtig scheiße, ja.
Also ich habe einen davon sogar im Kino gesehen.
Eigentlich, wenn man ehrlich ist.
Na,
wahrscheinlich Police Academy in Russland, oder?
Ja, genau den.
Ja, Reini, als Kind fand ich auch Regina Regenbogen großartig, aber am Ende muss man halt einsehen, ist halt scheiße, so, ne? Aber hier, also Regina Regenbogen, nichts gegen Regina Regenbogen, ich liebe dich, Regina, aber Police Academy war auch in den 80ern nicht gut. Also ist einfach scheiße gewesen, aber man fand es halt lustig, weil da gab's Hightower, der war besonders groß, dann gab's die Kleine mit der Piepsstimme, dann gab's den Typen Michael Winslow, der konnte irgendwelche Alarmsirenen nachmachen. Dann gab es den Durchschnittsamerikaner gespielt von, fällt mir nicht mehr ein, wie hieß er denn verdammt nochmal? Steve.
Diesen einen komplett Verrückten oder den gab es doch auch noch, oder? Diesen
ja, und das war Bobcat Goldthwait. Das war Bobcat Goldthwait. Hey, Leute, was denn hier
ja,
los?
Genau. Ja, genau, der Typ.
Genau, der hat nachher, das muss man sich mal vorstellen, der hat den Hasen, es gab mal eine ziemlich anstrengende Nachmache von einer schrecklich nette Familie mit dem Hasen, Dr. Floppy oder Mr. Floppy. Kennst du das noch?
Ja, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen.
Ja, genau. Und den hat er synchronisiert und er hat die heiße rothaarige Tochter geheiratet.
Was?
Nikki Cox.
Okay.
Ja, der Hase hat nachher Nikki Cox geheiratet. Ja, sie sah aus wie eine Pornodarstellerin, hieß Nikki Cox. Ich kann es auch nicht ändern. Warum weiß ich sowas, Remford? Egal, jedenfalls waren die mal zusammen, bla bla bla. Oder waren zumindest zusammen geheiratet, weiß ich nicht. Jedenfalls, Bobcat Goldthwait ist eigentlich mittlerweile Regisseur und der diese Rollen gespielt hat. Und komischer Name, aber gut. Und der hat einen Film gedreht, der hieß World Greatest Dad. Musste ungefähr 8-9 Jahre her sein. Und der beinhaltet meinen Lieblingsschauspieler Robin Williams in einer sehr tragikomischen Rolle, weil er hat einen Sohn, der ein Wichser ist. Das kann man nicht anders zusammenfassen. Die ersten 20 Minuten sieht man diesen Jungen und denkt die ganze Zeit, was für ein krasser Wichser. 16 Jahre alt, so einfach so ein Teenager-Arschloch, aber dann nochmal so eine kleine Schippe obendrauf an Arschloch. Also wo man schon nicht mehr mit Teenager argumentieren kann. Und er ist, glaube ich, alleinerziehender Vater in der Rolle. Ich will jetzt auch nicht, ja, kann ich jetzt sehen. Den Film hat keine Sau gesehen und wahrscheinlich guckt ihn auch keiner mehr. Für die, die noch nicht gespoilert werden wollen, spult bitte 30 Sekunden vor. Und er findet seinen Sohn, wie der Sohn sich selber im Schrank eingeschleudert hat und hängt tot an der Tür. Und er will dann eine Rede für den Sohn halten bei der Trauerfeier und liest ein Gedicht vor. Das aber gar nicht von dem Sohn ist, sondern von sich selbst, weil er missverstandener Autor ist. Das ist meine Erinnerung. Ich weiß nicht mehr exakt, wie es ablief. Und dann geht das aber viral. Und dann gibt es eine riesige Welle der Empörung darüber, dass dieser wunderbare, unglaubliche Autor gestorben ist und sich selbst, also natürlich wird nicht bekannt gegeben, wie er gestorben ist. Ne? Und dann kommen immer wieder neue Gedichte von dem Sohn, die aber eigentlich von ihm sind. Und er baut seinen eigenen Ruhm auf dem toten Sohn auf, der davon nichts zu tun hatte und ein totales Arschloch war. Und natürlich, wie es dann am Ende ausgeht, werdet ihr dann sehen. Ist aber ein sehr, sehr guter Film, aber eine schwere Thematik. Also einer findet seinen Sohn beim Wichsen tot im Schrank, ist schon...
Ja, also so insgesamt, also dann auch wahrscheinlich so ein Film, also jetzt nicht der actionlastigste, sondern eher so psychisch belastend, oder? Also so insgesamt der Film. Also der wird ja die ganze Zeit mit sich kämpfen, ob das rauskommt oder nicht und so, oder?
Ja, genau, das ist es. Also es ist tragisch, es ist ein bisschen zum Lachen, aber es ist eher tragisch, doch, das stimmt, ja.
Ich hab gestern auch einen Film gesehen, der jetzt nicht so Popcorn-Kino leichte Kost, eigentlich ganz nett, aber irgendwie auch, ja, weiß ich nicht, der Gott des Gemetzels. Oder einfach nur Gott des Gemetzels. Hast du
den gesehen? Ja. Ja, klar habe ich den gesehen.
Ich habe den nicht gesehen.
War ein sehr großer Erfolg. Roman Polanski 2015.
Ja, der ist gerade in der ARD-Mediathek, wenn man den sehen möchte.
Ah, ja. Dann schaut ihn euch an, definitiv, weil er lohnt sich, ihn anzuschauen, weil es ein wirklich sehr, sehr, es ist ein Kammerspiel, es ist ja eigentlich ein verfilmtes Theaterstück.
Ja, bald, merkt man auch.
Oder es ist ein Theaterstück draus ergangen. Ja, das merkt man. Es findet alles an einem Ort statt.
Genau, in einem Raum, so wie 8 Frauen. Kennst du den Film?
Den habe ich nie gesehen.
Den sollst du mal sehen. Der ist dem gar nicht so unähnlich. Es geht nur halt um Mord, aber der spielt auch im Wesentlichen in einem Raum mit halt mehreren Charakteren. Und es geht irgendwie darum, halt Mord aufzuklären dabei.
Willst du erzählen, worum es in Gott des Gemetzels geht?
Ja, kann ich kurz machen.
Ach, Gott des guck Gemetzels? Mal, er ist viel älter, als ich gedacht habe. 2011 sogar, 10 Jahre, verdammte Scheiße.
Ja. Klingt nach einem Splatterfilm, ist es aber nicht. Es geht darum, es treffen sich zwei Elternpaare, ne, also Mutter, Vater jeweils, weil ihre Kinder sich geprügelt haben. Also der Sohn der einen Familie hat dem Sohn der anderen Familie einen Zahn ausgeschlagen. Und die treffen sich halt in der Wohnung, es fängt ganz höflich und so weiter an und schaukelt sich im Laufe des Films immer weiter hoch, bis es am Ende so ist, dass die eine, also eine der Ehen komplett zerrüttet ist und der Film lebt von den 4 Schauspielern, die das quasi verkörpern, weil also es gibt im Wesentlichen nur diese 4 Schauspieler, halt die beiden Elternpaare und die spielen hart unterschiedliche Charaktere, die aber alle auf ihre Art echt kaputt sind. Und diese Charaktere reiben sich halt aneinander. Die ersten 20 Minuten des Films, sag ich mal, sind sehr unangenehm zu gucken. weil man
Findest du?
Ja, weil man sich in jeden Charakter noch so ein bisschen reinversetzen kann und es also in dieser unangenehmen Situation da sitzt. Ne? Also man sitzt im Grunde mit zwei Eltern, mit Eltern zusammen, die halt regeln wollen, wie sich ihre Kinder denn jetzt in Zukunft einander gegenüber verhalten. Soll der eine sich bei dem anderen entschuldigen? Wer ist jetzt schuld? Und die reden miteinander, streiten nicht offen, geben aber immer wieder so indirekte Seitenhiebe. Ne? So, die Diskussion könnte an der Stelle vorbei sein, wenn Mutter A nicht noch diesen zweiten Halbsatz hinten dran geschoben hätte. Ne, worauf genau. Die anderen dann steigen. So, und das geht die ganze Zeit so und schaukelt sich immer weiter hoch.
Und diese Eskalationsspirale ist halt so wunderbar und ja. Ist so glaubhaft, weil genau so ist es ja. Also jeder, der Kinder hat und mal auf dem Elternabend war, weiß, dass das Potenzial zum gegenseitigen Hass fast unendlich ist. Ja. Und dass besonders dieses Mein Kind, dein Kind, Denken vieler Eltern, eigentlich ist es ja eine Allegorie, die ganze Geschichte, aber trotzdem grundsätzlich finde ich bei Gottes Gemetzel so schön, dass es natürlich ist es die Geisteskrankstufe oder wie soll man sagen, die Übertreibungsstufe ist eins hochgedreht, aber ja. Grundsätzlich bis auf dieses tragische Ende und alles kann das genau so passieren.
Ja.
Also es kann genau so kann ein Abendessen zwischen zwei Elternpaaren, die sich über die verfeindeten Kinder unterhalten, genau so kann das ablaufen.
Es ist auch sehr schön, so die Ansichten, die Weltbilder der Personen da zu sehen, die da aufeinander prallen. Also es ist ein schöner Film. Man sollte jetzt nicht irgendwie den Hollywood-Blockbuster irgendwas erwarten, aber es ist, wie du schon sagst, so ein nettes Kammerspiel. Der geht auch gar nicht so lang, der geht irgendwie nur 75 Minuten oder so. Also den kann man sich abends mal kann man sich mal abends geben. Apropos geben.
Ich mag sehr gerne Kammerspiele. Ganz kurz, Kammerspiele mag ich sehr gerne. Es gibt ein paar sehr empfehlenswerte.
Ja, dann bitte, weil ich mag sowas eigentlich auch. Ich
der
auch
Todmacher mit Götz-George zum Beispiel ist ein wunderbares Kammerspiel. Da geht es um das Geständnis von Fritz Hamann, dem Mörder. Fritz Hamann, der geköpft wurde, ich glaube, noch vor Kriegszeit. Ich weiß nicht genau, ob es jetzt vor dem Zweiten Weltkrieg war. Der so gesehen ein Geständnis abgibt, gespielt, unglaublich gut von Götz-George, Mitte der 90er, der Todmacher. Mhm. Und als Buch, auch kammerspielartig, eins meiner Lieblingsbücher, Angerichtet von Hermann Koch. Habt ihr bestimmt alle schon mal im Buchladen gesehen, ist vorne nämlich ein blaues Cover mit einem knallroten Hummer vorne drauf, der so zur Hälfte angeschnitten ist. Wollte ich dir sowieso längst mal schicken, das Buch, ist nämlich sehr lohnenswert. Da geht es um einen Profipolitiker, der kurz davor ist, ich glaube, ins belgische Parlament einzuziehen und dann bei einem Abendessen mitbekommt, dass sein Sohn gerade festgenommen wurde wegen vermuteten Mordes. Ah. Und das entspinnt sich dann über den Abend hinweg und es findet eigentlich fast alles an diesem Abendessentisch statt und ist super, super gut. Ganz toll. Ich mag das sehr gerne, wenn das so konzentriert in einer Location stattfindet.
Ich mag generell, also so früher waren Geschichten ja häufiger, also bei Theatern ist es ja häufig so, dass die auf ein, zwei Spielorte beschränkt sind. Allein schon, weil man gar nicht so viel umbauen kann. Ne? Natürlich gibt es jetzt auch die Theaterstücke, die irgendwie an 8 verschiedenen Orten spielen, die sehr, sehr aufwendig sind. Aber viele so Theaterstücke, wie du schon sagst, so Kammerspiele sind halt auf einen Ort beschränkt. Und das ist eigentlich auch immer nett. Also bist du ins Theater gegangen vor Corona, also vor der Pandemie manchmal?
Sehr wenig.
Ja, ich auch. Aber jedes Mal, wenn ich da war, fand ich es gut. Also
ja, echt?
Also ich finde Theater ganz witzig. Also ich gucke das eigentlich, also ich gucke mir so Sachen eigentlich ganz gerne an. Hab da aber auch, also bin auch viel zu selten ins Theater gegangen. Das ist aber auch, es ist schwierig, ne? Weil wenn da irgendwie wenn das zu sehr abstrahiert ist, ne, dann habe ich die Schnauze auch voll davon, dann muss ich mir das auch nicht antun. Ne? Also ich muss jetzt nicht irgendwie in einer Interpretation von Johanna von Orléans sitzen, wo irgendwie die, also wo Johanna auf die Bühne kommt, in einem Müllabfuhr-Outfit, sich einen Eimer auf den Kopf tut, sich mit einem Kochlöffel dagegen haut und sagt, Revolution, Revolution, Gott hat mir gesagt, ich führe euch oder so. Ne? Das muss ich mir auch nicht geben, aber so ein ordentliches Stück, also finde ich ganz nett, vor allem von Sachen, also von Geschichten, die man nicht kennt, dann ist es zumindest irgendwie noch spannend.
Ja, also es gibt auf der einen Seite so Klamotten wie der Zauberberg, da habe ich mal drin gesessen und dann langweilst du dir einfach ein zweites Loch in den Arsch, weil es einfach
Langweilig.
Nee. Also ich kann da nicht connecten. Ja. Nicht connecten, das ist langweilig und öde und ja, man mag mir das verzeihen, aber ich kann da, was mich am meisten abschreckt am Theater, ist die Theatralik. Also das Ganze, da kommt ja das klassische Wort Theatralik vor oder her, dieses übertriebene Sprechen, das übertriebene Betonen, das übertriebene Herausstellen des Satzes. Ja, das gehört zum Job der Job des Film- und Bühnenschauspielers sind ja zwei Paar Schuhe. Die sind ja auch anders gelagert. Aber in den meisten Fällen schreckt mich die Theatralik ab, weil sie mir den Zugang verwehrt zur realistischen Wahrnehmung, dass es eben keine Figuren sind. Das macht einen richtig tollen Film, eine richtig tolle Serie ja erst so guckenswert, dass du eben ab, weiß ich nicht, Folge 5 von Breaking Bad nicht mehr drüber nachdenkst, dass Bryan Cranston nun mal nicht Walter White ist und dass Walter White keine real existierende Person ist, sondern einfach nur eine geschauspielerte Figur. Das macht diese Serie ja so toll. Und das erreicht Theater bei mir nur in den allerwenigsten Fällen.
Ja, das stimmt.
Trotzdem habe ich große Anerkennung. Also ich kann mir sowas wie von mir aus den Nibelungenzirkel oder so, kann ich mir absolut nicht geben.
Nee, das
empfiehlt uns bitte gerne mal ganz tolle Theaterstücke, die ihr gesehen habt, wo ihr sagt, es lohnt sich, sich das anzugucken.
Also ich
würde mich interessieren.
Ich habe ein paar Sachen gesehen, die fand ich ganz gut. So leichte Kost oder sehr unterhaltsam fand ich Shakespeares gesammelte Werke leicht gekürzt. Wenn ihr die Möglichkeit habt, das zu sehen, guckt euch das an. Also als ich das gesehen habe, wurde das gespielt von 3 Schauspielern. Und die handeln in knapp 2 Stunden fast alle großen Werke von Shakespeare ab. Also die spielen die halt stark verkürzt oder so, ne? Oder halt auch mit einem Zwinkern dabei. Das heißt, die 3 Leute spielen auch immer alle Rollen. Ne? Und das ist ganz witzig. Diese ganzen, also Shakespeare hat ja mehr als einen Königsepos geschrieben. Die handeln die ab, indem die mit den Köpfen der Könige Fußball spielen und dann erklären, was wo wie passiert.
Okay.
Die spielen Hamlet in 5 verschiedenen Versionen, wovon die letzte nur noch daraus besteht, dass alle auf die Bühne alle auf die Bühne rennen und sich ein Messer in die Brust rammen. Das ist ganz witzig.
Ja, gut.
Also das ist
ja, aber das ist dann natürlich schon sehr überspitzt auch.
Ja, oder? Natürlich, das ist wirklich witzig. Dann, was habe ich? Ich habe damals in der Schule Death of a Salesman gesehen, das fand ich ganz okay, war besser als das Buch zu lesen, das war nämlich richtig scheiße. Aber das andere, ich kann nicht mal sagen, was für Stücke ich gesehen habe, weil das alles so kleine Dinger waren, die irgendwie, weiß nicht, also in Essen irgendwie im Theater liefen. Ne? Ich weiß nicht mehr, wie die Stücke hießen, aber ich fühlte mich da immer ganz gut unterhalten. Ich mag auch so, ich weiß nicht, mit meiner Frau habe ich das gesehen, ich meine, das war in Karlsruhe, da haben wir Der kleine Horrorladen gesehen. Das ist ja eher so Musical-mäßig, aber
Little Shop of Horrors, ja, das geht dann schon mehr für mich so, weil das ist dann, da ist auch dieses realistische Schauspiel vielleicht nicht so wichtig. Guckt euch bitte, wenn ihr könnt, wirklich mal. Ich bin ja großer Götz-George-Fan und ich halte den für einen der größten Schauspieler, die Deutschland je gehabt hat. Er war auch als Mensch, glaube ich, oft fehlverstanden, weil er nun mal wirklich Künstler war und eben nicht Schimanski und die Leute ihm das übel genommen haben, dass er dann eben nicht der raubeinige. Ich glaube, ich kenne 2, 3 Leute, die viel mit dem gearbeitet haben und sagten, der war ein unglaublich professioneller, aber auch netter Mensch. Der war nicht böse oder doof, der war einfach sehr, der war Künstler, der war Schauspieler, so von ganzer Seele her. Und ich finde, der fehlt der deutschen Landschaft und der Todmacher ist, den habe ich das letzte Mal vor 15 Jahren gesehen, aber es ist ein 2-stündiges Gespräch und du sitzt spätestens nach 10 Minuten da und hast komplett vergessen, dass das Götz-George ist. Und du hast komplett vergessen, dass es nur ein Film ist. Und das ist so eine große Qualität. Ich glaube, das ist ja auch ein Theaterstück, der Todmacher, das kann man sich problemlos auch auf der Bühne anschauen. Aber alles, was so mit Szenenwechsel ist und dann wird was reingeschoben, rausgeschoben, das zerstört für mich irgendwie die Illusion. Ich bin bei Theater, das ist irgendwie, finde ich auch persönlich schade, weil ich würde gerne ins Theater gehen, begeistert. Aber habe ich noch nicht erlebt. Ich war mal im Kassierer-Theaterstück. oh Gott, wie hieß denn das noch? Das war der absolute Oberhammer, ey. Oh Mann, ey, wie hieß denn das nochmal? Der kleine König oder sowas. Und die Kassierer, für die sie nicht kennen, sind eine Ruhrpott-Punkband, die ich sehr lustig finde und sehr mag. Mein erstes Konzert im Alter von 13, 14, glaube ich. Die schon sehr drastisch sind. Der Sänger kommt tendenziell immer nackt auf die Bühne und scheißt während der Vorstellung einfach in den Eimer und schmeißt es ins Publikum.
Ja,
hat mir ins Gesicht gepisst in der ersten Reihe. Es ist schon sehr extrem. Ja. Und ich war in diesem Kassierer-Theaterstück mit meinen Freunden, Fries, Pede und so, und wir saßen da und haben uns totgelacht. Das wurde in Bochum aufgeführt, nee, in Dortmund am Schauspielhaus aufgeführt. Zwischendurch kommen die Kassierer rein. Ich weiß gar nicht, was das überhaupt mit den Kassierern eigentlich zu tun hat. Die kommen halt zwischendurch rein. Wölfi, der dicke Sänger, hat sich eine Christbaumbeleuchtung um die Eier gebunden und singt dann, das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist. Aber zwischendurch ist das Theaterstück halt auch relativ ernst gemeint. Und dann sitzen die irgendwie in zwei Mülltonnen aus Restfleisch und kauen altes Hackfleisch. Also es ist richtig eklig. Und das Geile war, neben mir saßen zwei Omis, die Theater-Abo-Karten hatten und einfach in jedes Theaterstück gehen, das in Dortmund Schauspielhaus aufgeführt wurde. Und die waren wirklich fertig mit der Welt. Also weißt du, die waren wahrscheinlich zwei Wochen vorher noch in Johanna von Orleans gewesen und dann kommen sie da rein, da kommt einer mit Christbaumbeleuchtung an seinen Eiern rein und singt, das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist. War schon, das war mein persönliches Highlight, wenn so
Theater klingt auf jeden Fall gut.
Nee, war sehr gut.
Also ich glaube, Theater hat eine sehr, sehr, sehr breite Spannweite von Sachen, die irgendwie so eine gute Unterhaltung sind und Sachen, die irgendwie so hohe Kunst sind, dass man irgendwie, weiß nicht, vorher ein halbes Leben lang studiert haben muss, um das wertzuschätzen oder so. Da bin ich dann auch raus. Das ist bei, mir geht das bei Musik ähnlich. Also es gibt ja auch so klassische Musikkonzerte. Habe ich mir auch mal gegeben, kann richtig, richtig geil sein, im Altotheater das war nicht im Altotheater, das war im Saalbau nebenan in Essen, gab es mal das Requiem von Verdi und für Studenten war der Eintritt frei, weil es das junge Orchester NRW war. Habe ich gedacht, ja komm, ist gratis, gehst mal hin, hörst du dir mal an. Und das war richtig, richtig, also es war wirklich richtig gut und es ist richtig krass, wenn du in so einem Konzertsaal sitzt, ne, also und diese Instrumente, ne, diese alten Instrumente, also so ein Orchester ist ja nicht irgendwie mit Großverstärker und weiß nicht, eine fette PA noch daneben, sondern du hast einfach das Geräusch des Orchesters, das den Raum füllt. Das ist also, das sitzt da und wenn dann das komplette Orchester einmal aufspielt, bekommst du so Gänsehaut, wie bei dem THX-Sound im Kino. Mhm. Also wirklich krass und wirklich gut. Kann aber, also das war super geil. Zwischendrin, also das war aufgeteilt in zwei Teile, das Requiem, gab es noch so ein Vorspiel und noch beim zweiten Teil auch noch ein Vorspiel. Das Ding hieß Steinschlag und war von irgendeinem japanischen Komponisten oder so. Ich habe nicht mitbekommen, dass es das Vorspiel ist. Ich dachte, die stimmen ihre Instrumente. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ich konnte das nicht auseinanderhalten. Ja. Ich habe irgendwann dann gerallt, als es irgendwie 5 Minuten dauerte, habe ich gemerkt, so okay, das soll Musik sein. Und da, ja, also bei sowas
ist schon recht speziell, ne?
Ja, super speziell. Also generell so neue Musik gibt es ja auch. Es gibt ja auch so Klavierstücke, die einfach nur schwer zu spielen sind, sich aber richtig beschissen anhören. Also so neue Musik bin ich raus. Das hat für mich auch nichts mehr mit Kunst zu tun. Ne? Irgendwie so, weiß nicht, Beethoven, Vivaldi, Bach, schieß mich tot. Das ist meinetwegen Kunst am Klavier, ne? Dann irgendwelche Popstücke auch noch oder so, ne? Aber irgendeine Scheiße, die so klingt, als ob der Kater besoffen über die Tastatur gelaufen ist, nee. Das ist, nee, einfach nur Scheiße.
Ja, ist natürlich ein bisschen wie so Bilder in modernen Museen, weißt du, da habe ich auch schon Sachen gesehen, da einfach eine gelbe Leinwand, darüber steht Zitrone und dann kostet 400 Millionen Euro und denkst so, verarscht ihr mich jetzt? Und dann ist wie die Fettecke von Beuys, das sind so Sachen, da kann man, glaube ich, entweder nur greifen, wenn man selbst Künstler ist oder es ist Quatsch.
Ja.
Das kann auch, also ich glaube, dass viel Kunst auf der Welt halt auch einfach Quatsch ist. Also im Sinne von, der Künstler hat gedacht, ich probiere es mal und es hat halt funktioniert. Also das ist bei Musik gibt es die gleiche Möglichkeit wie auch bei darstellender Kunst, dass es einfach gequillte Scheiße ist. Aber wenn du genug Leute hast, die den Konsens bilden, das ist jetzt Kunst, dann ist es das halt. Und ich war mal im Modernen Museum in Köln, da gibt es ja eine Abteilung, oder im Kölner am Hauptbahnhof gibt es ein Museum, ein sehr schönes, und oben gibt es eine ganze Abteilung über moderne Kunst. Und vor 70% der Sachen stehst du halt und sagst, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, was mir das sagen soll. Also ich weiß, man kommt die Treppe hoch und da stehen halt einfach 3 Autoreifen gestapelt und ein Autoreifen liegt daneben. Und dann steht da irgendwie die moderne Darstellung des Automobils nach John Ford. Und sagst du, aha. Und dann denkst du so, ja, da hat einer 4 Autoreifen hingelegt. Was soll ich jetzt damit machen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, verstehe ich nicht.
Aber das hatten wir schon mal als Thema. Kunstempfinden ist zumindest auch immer irgendwie, also es kann technisch gut sein, aber es ist auch was Persönliches, ob einen das berührt oder nicht. Ich wollte dir an der Stelle noch was zum Klavier erzählen. Ich habe nämlich mittlerweile wieder ein Klavier hier stehen. ein kleines Digitalpiano.
Ja, das Klavier, von dem du schon erzählt hattest, ne?
Ja, das ich mir bestellt habe. Mittlerweile wurde es geliefert, lieber Bastian. Und zwar von UPS. Und ich, ich war nach...
Ach, das war gar keine Real Doll, die du kriegen solltest. Nein, ich hab gedacht, dass du jetzt irgendwie mal schön am Bumsen bist.
Nein, das, das war ein Klavier, das ich dir mal... ich kann dir mal Bilder davon schicken. Das war ein kleines Klavier, ein Yamaha S34. Und es wurde mit UPS geliefert. Und sag mal so... Ich war zu Hause, es sollte geliefert werden um 14.30 Uhr, um 10 oder 10 oder halb 11 oder so, bekomme ich eine Nachricht, ihr Paket wurde geliefert und kann in der 300 Meter entfernten hier Kiosk-Raucherkneipe abgeholt werden. Und da habe ich so leichtes Kotzen bekommen. weil dieses Ding wiegt knapp 60 Kilo und das willst du halt nicht in so einer super weit entfernten Raucherkneipe abholen. Hat sich am Ende herausgestellt, oder wer weiß, keine Ahnung warum, es wurde am nächsten Tag dann nochmal geliefert. Und das, was in der Kneipe abgegeben wurde, war nur der Hocker.
Wie, es wurde noch?
Ja, es, also, ach, die ernsthaft? Benachrichtigung galt nur für den Hocker. Also ich habe aber eine Benachrichtigung bekommen für ihr UPS-Paket. Also ne, ich wusste ja nicht, dass das zwei Pakete sind. Und der Hocker wurde in der Kneipe abgegeben, also da in dem Kiosk. Und das Klavier wurde am Tag später nochmal geliefert. Ist auch egal, jetzt ist es da, jetzt kann ich klimpern. Wird schön. Also,
du hast mir gerade ein Bild geschickt, das sieht ziemlich geil aus eigentlich.
Ist ein schönes Teil.
Das sieht edel aus für ein 800-Euro-Ding.
Ja, ist es.
Also ich hätte jetzt echt gedacht, da so eine, ist das Holz?
Das ist Holz. Das ist
ein Plaste oder so.
Nee, das ist Holz. Das ist Holz.
Für 800 Schleifen?
Ja.
Kannst du aber nichts sagen, ne?
Nee, das ist, vor allem ist es schön kompakt. Es ist gerade mal 30 Zentimeter tief und damit passt es super in die Wohnung da, wo es, also da, wo Platz war, wo es hin sollte. Und mir wurden, ich habe ganz, ganz viel Feedback bekommen und mir wurde, also als wir über Klaviere geredet haben, und mir wurden ein paar Apps und so empfohlen zum Klavierlernen, falls du da auch Interesse dran hast. Mir wurde empfohlen Simply Piano. Das packst du so aufs iPad oder wo auch immer und hast quasi so ein bisschen wie ein Klavierlehrer. Und das Ding hört übers Mikrofon von deinem iPad oder iPhone oder was auch immer du benutzt, halt die Tasten, die du, also die Töne, die du gespielt hast. Das ist ja relativ einfach zu erkennen. Und du kannst damit quasi dann Klavier lernen. Mir hat jemand geschrieben, dass also eine Dame geschrieben, dass sie das schon seit 2 Jahren benutzt, vorher gar nicht spielen konnte und mit ihrem Lernfortschritt doch sehr zufrieden ist. Das werde ich jetzt auch mal ausprobieren und davon berichten. Generell wollte ich mich an der Stelle mal bedanken. In der letzten Episode hatte ich ja darüber gesprochen, dass es mir nicht ganz so gut geht und so, und da unglaublich viel Feedback zu bekommen. Ich glaube, ich habe noch nie zu irgendwas so viele Nachrichten bekommen und so viele nette Nachrichten wie zu unserer letzten Episode. Also ganz, ganz viele Leute haben mir auf Instagram geschrieben, ich habe bestimmt 30 E-Mails bekommen. Wirklich, wirklich toll. Ich habe sogar einen handgeschriebenen Brief bekommen.
Einen handgeschriebenen Brief. Willkommen im Jahr 1974.
Ja, aber es ist krass. Und was ich so krass fand, ist, dass so viele Leute mir geschrieben haben, dass es ihnen ähnlich geht. Also, dass das nicht, dass es ihnen ähnlich geht, dass sie das nachvollziehen können oder auch überlegt haben, mal zum Arzt zu gehen, weil es ihnen nicht so gut geht. Und ich habe darüber, dass es mir halt nicht so gut geht in letzter Zeit, auch nochmal viel nachgedacht und halt auch viel drüber nachgedacht, was so ein Problem ist oder warum ich mich halt nicht gut fühle, und da mit meiner Frau auch viel drüber gesprochen. Also ein Punkt, an dem ich der mir mittlerweile klar geworden ist, ist, dass ich habe ja immer gesagt, ich fühle mich gestresst, ne? Immer wenn mich jemand gefragt hat, wie geht's dir, habe ich gesagt, ja, ist irgendwie stressig. Und mir ist aufgefallen, dass ich, so wie jeder andere auch, eigentlich eine To-Do-Liste habe, wo Sachen, also ne, wo ich Sachen draufschreibe, die halt noch zu erledigen sind. Ne, so irgendwie die Folge schneiden, irgendwas online bringen oder sonst was. Dass da aber Sachen unter anderem draufstehen, die da schon sehr lange draufstehen. Ich habe gestern mir eine To-Do-Liste angeguckt, die ich mir mal aufgeschrieben hatte. Als ich gemerkt habe, mir geht es nicht so gut, habe ich mir eine Liste geschrieben mit irgendwie 15 Sachen, wo ich gedacht habe, so, die müsste ich mal erledigen, das würde mich glücklich machen, wenn die erledigt sind oder wenn ich die erledige. Und als ich da gestern drauf geguckt habe, habe ich gesehen, von irgendwie 15 Sachen habe ich 3 oder so gemacht. und relativ viel halt okay. nicht gemacht. Und da sind auch viele, viele Sachen bei, die ich schon sehr lange irgendwie habe, wo ich sage, so, das müsste ich mal machen. Also ich würde das so ein bisschen beschreiben, wie irgendwie...
Welcher Kategorie sprechen wir jetzt von, das müsste ich mal machen? Also mal, keine Ahnung, mal schwimmen gehen, so Bucketlist-mäßig
nee,
oder mal
ja,
Fallschirmspringen oder eher...
Nee, da wollte ich drauf kommen. So in der Kategorie Sachen, die zu tun sind. Also wirklich, also eine wirkliche To-Do-Liste. Sowas wie die Lampe im Wohnzimmer aufhängen, im Badezimmer das Waschbecken montieren, die Steuern für 2019 machen. Also so Sachen, die man erledigen muss wirklich. Also Sachen, die getan werden müssen. Mir ist aber aufgefallen, dass da Sachen drauf sind, die, wo ich sage so, die müsste ich mal machen, die sind aber nicht dringend und die stehen dann auf meiner To-Do-Liste beziehungsweise in meinem Kopf seit einem halben Jahr oder länger. Das sind so ein bisschen wie der Typ nach der Party, der auf der Couch eingepennt ist und einfach nicht mehr geht. Ne? Man hat es die ganze Zeit noch im Kopf und es belastet irgendwie, aber ich habe es auch nicht hinbekommen, die Sachen dann zu erledigen oder wirklich mal zu machen, sondern die sind so irgendwie immer noch im Hinterkopf. Und irgendwann ist dann wohl der Punkt gekommen, dass auf der Liste, zumindest bei mir, auf meiner To-Do-Liste, irgendwann auch Sachen drauf sind, wie Sachen, die ich eigentlich immer gerne gemacht habe, die aber irgendwann dann auch zu einem weiteren Musst du noch machen geworden sind. Da sind so ganz bescheuerte Sachen bei, wie ich habe das neue Resident Evil auf meinem Steam-Account liegen. Ich habe irgendwie, weiß nicht, Last of Us 2 für die PS4 oder ich habe ich habe hier 5 Gameboys, die ich noch reparieren wollte oder so. Das sind irgendwann Sachen, die dann auch auf dieser, dummerweise in meinem Kopf zumindest, auf der gleichen Liste stehen und irgendwann von einem, habe ich eigentlich Bock drauf, werden zu einem, das muss ich noch machen. Und mir ist dann irgendwann bewusst geworden, dass dieses, das muss ich noch machen, dass diese Liste immer länger wird, weil da halt auch Sachen drauf kommen, die man eigentlich tun will und nicht tun muss, aber es macht keinen Unterschied mehr. Und mir ging es zumindest so, dass ich irgendwann zu Hause saß und tatsächlich heulen musste, weil ich gemerkt habe, dass es immer mehr wird und ich das, also mir bewusst geworden ist, dass ich es nicht schaffen werde, diese Liste zu beseitigen, also abzuarbeiten, weil es schneller mehr wird auf der Liste, als ich es abarbeiten kann. Und das war für mich ein Punkt, wo ich gemerkt habe, so, ich muss nicht diese Punkte von meiner To-Do-Liste abarbeiten, sondern ich muss diese To-Do-Liste irgendwie beseitigen. Also ich muss das loswerden. So, jetzt habe ich ganz lang geredet.
Das hier ist ein Podcast, du kannst so lange sprechen, wie du möchtest. Was hält dich davon ab, die Liste einfach zu terminieren?
Und weiß ich
zu
nicht.
Sagen, ja, es gibt Dinge, die also von mir aus, keine Ahnung, euer Bad hat kein Licht, also gar keins. Sagen wir mal, nee, weiß ich jetzt nicht, aber das steht da drauf, wir müssen da eine Lampe reinschrauben, sonst können wir beim Kacken nicht lesen, was weiß ich. Oder finden das Klopapier nicht. Dann ist es für mich sowas wie Ultima Ratio zu sagen, wir müssen es erledigen und nicht zu sagen, das streiche ich weg. Aber wäre es nicht der erste Schritt hinzugehen und zu sagen, ich streiche erstmal alles weg, was nicht absolut notwendig für mein Leben ist, weil allein das Vorhandensein dieser Herausforderung ist für mich mehr Belastung als die Abarbeitung dieses Ereignisses mich erleichtern kann.
Ja, das ist mir bewusst und das sagt sich auch leicht, aber es ist irgendwie, also ich will jetzt nicht vorwerfen, dass sich das leicht sagt, sondern es ist so eine innere Verpflichtung sich selbst gegenüber, dass man ja das alles noch tun wollte oder muss. Und du hast schon recht, man muss es irgendwie hinbekommen, das halt einfach zu streichen, ohne darüber groß nachzudenken, sondern sich, wie du schon sagtest, diese Liste, also es ist ja nicht eine Liste, die irgendwo auf Papier steht und wirklich existiert, also zumindest nicht komplett, aber zum Teil, diese Liste irgendwie aus dem Kopf zu entfernen. Also ich habe irgendwann, also ich hatte lange Zeit den Punkt, wo ich gedacht habe, so, ich muss nur irgendwie organisierter sein. Es gibt ja auch tausend Bücher, so Get Things Done und sonst was, dass ich einfach nur das organisieren müsste und mal strukturiert angehen. Aber das, also zumindest in den Mindset, den ich habe, da funktioniert das nicht, weil halt genau dieser Punkt irgendwann bei mir verschwommen ist, das ist wahrscheinlich auch die Jobsituation, die du ja genauso hast wie ich, dass man halt, ne, das Privatleben und Job doch sehr, sehr eng miteinander verzahnt sind und nicht so klar trennbar sind, dass dieses Gefühl, Sachen tun zu müssen, die man eigentlich nicht muss, sondern eigentlich tun will, dass man diesen Unterschied nicht mehr sieht zwischen ich will oder ich muss, sondern dass aus allem, was man mal wollte, irgendwann ein innerliches Müssen wird. Das finde ich, das ist so ein Ding, von dem mir bewusst ist, dass ich das irgendwie mal angehen muss, das loszuwerden.
Das musst du, ja, weil das tut dir auf jeden Fall nicht gut und das spürt man ja auch. Und es gibt ja zwei unterschiedliche Herangehensweisen an Aufgaben. Ne? Es können Aufgaben so groß wie ein Berg sein, an dem man hochläuft und immer wieder runterrutscht und einfach die Klippe oder sagen wir mal das Erklimmen dieses Berges keine Befriedigung erschafft. Oder zum Beispiel, als meine Mutter so krank war, das weiß ich noch genau, dass auf der einen Seite meine Arbeit, also mein Job als Comedian mir ein bisschen geholfen hat oder sehr geholfen hat, aber auch, dass ich mich in so Projekte reingesteigert habe. Ich habe zum Beispiel unseren Balkon schön gemacht. Und ja, ich bin wirklich vom Hospiz nach Hause gekommen, habe irgendwie 200 Kilogramm Erde geholt und habe wie so ein Geisteskranker angefangen, Blumen zu pflanzen. Völlig sinnlos, weil, ja, einfach, weil ich das noch nie groß gemacht habe. Klar, ich gucke schon, dass da zwei, drei Blümchen stehen, das okay aussieht. Aber ich musste einfach irgendwas tun, was eine Folge hat. Es war für mich wichtig, am Abend dann irgendwie drei Oleander und einen Olivenbaum gepflanzt zu haben und ein Zitronenbäumchen und noch 5, 6 schöne Lavendel und dass es alles ordentlich und strukturiert ist. Und dann lag ich abends im Bett und habe eine Befriedigung empfunden darüber, dass ich etwas getan habe, das eine unmittelbare Folge hatte. Weil alles in meinem Leben, was ich in diesem Zeitpunkt tat, keine unmittelbaren Folgen hatte. Ich war machtlos oder Kraft, also mir fehlte das Gefühl von, ich tue etwas und es gibt eine Reaktion, weil das ist ja das, was dir diese Machtlosigkeit, zum Beispiel wenn jemand stirbt oder im Sterben ist, so, du hast das Gefühl von, du hast keine Kontrolle und ich brauchte irgendwas, in dem ich Kontrolle habe, so, und das habe ich dann getan und das hat mir kurzfristig zumindest in dem Moment geholfen. Natürlich hat das mit meiner Mama nicht gut gemacht, aber bei dir ist der Ansatz ein anderer, du hast so viele offene Enden, dass du manche abschneiden oder zuknoten musst, weil du sonst, wie du eben ja schon richtig sagtest, dich immer wieder verfransen wirst, es werden immer wieder neue Aufgaben kommen. Wenn du jetzt zum Beispiel mit deinem Bart fertig bist oder mit dem Gameboys oder sonst was, hast du in der Zwischenzeit, die du dafür gebraucht hast, schon wieder 4 neue Sachen draufgeschrieben.
Ja,
vielleicht richtig. Musst du für dich diese Liste wegwerfen und sie neu schreiben, komplett.
Ja.
Und nur die Sachen aufschreiben, die dir in dem Zeitpunkt einfallen, die wirklich, also von mir aus das Klo liegt, weil das sein muss. Und die anderen Sachen, und ich glaube, das ist auch etwas, was man als Mensch schwer oft begreift, nichts muss. Es muss gar nichts. Also klar, ja, du musst deine Steuern zahlen, weil sonst wirst du in den Knast kommen. Ja. Und ja, du musst dir zwischendurch vielleicht mal den Körper waschen, weil sonst wirst du im Supermarkt schräg angeguckt. Aber sonst muss relativ wenig.
Ja, richtig.
Und das ist was man nicht lernt. So.
Ja, das ist tatsächlich so ein Punkt, den man sich bewusst machen muss. Man muss relativ wenig. Also man muss nur den Mut dazu aufbringen, auch mal dann zu sagen, nee. Also ich war auch immer jemand, der ganz, ganz schlecht Nein sagen konnte. Bin ich immer noch. Wenn mich irgendjemand fragt, kannst du mal hier helfen oder kannst du mal das und das machen, bin ich ganz, ganz, also mir fällt es schwer, Nein zu sagen. Das musste ich auch lernen. Mittlerweile geht das. Also mittlerweile kann ich hier und da sagen, nee, habe ich keine Zeit für, mache ich nicht oder habe ich keinen Bock drauf. Aber mir ist es immer sehr, sehr schwer gefallen, Nein zu sagen. Wie gesagt, mittlerweile besser. Apropos Steuern. Ich habe ja die Steuern für 2019 gemacht, sagte ich dir. Ne? Also weniger im Knast. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal herzlich bedanken bei allen also beim Finanzamt in sämtlichen Bundesländern. Nein, ich habe die Steuerung gemacht und das hat sich gut angefühlt, das halt wegzuhaben, ne, für 2019. Da war jetzt auch nicht so viel, da war ich die meiste Zeit eh angestellt. Aber ich habe da trotzdem irgendwie, ich glaube, weiß ich nicht, 3-4 Stunden allein dran gesessen, um irgendwie mal Belege und so rauszusuchen und zu sortieren. Und mir ist dabei eingefallen, dass immer wenn ich mich mit Leuten über, ja, ich muss noch meine Steuern machen, unterhalte, ne, die halt irgendwie nicht selbstständig sind, ist das ja immer so, ja, aber überleg doch mal, was du da an Geld rauskriegst, ne? Wenn du das mal runterrechnest, ist das schon ein guter Stundenlohn. Wenn ich diesen Spruch noch einmal höre, ne, dann schieße ich irgendjemandem ins Gesicht.
Das, ist auf jeden Fall eine recht grafische Drohung rein.
Ja, weil also es ist irgendwie so, ne, wenn ich habe irgendwie eher das Gefühl so, ja, mein Stundenlohn ist nicht im Knast zu sitzen.
Oder, ja, oder Geld weniger ist halt auch nur für manche Menschen Anreiz, Reini, weißt du? Also
ja, das kommt
eigentlich
dazu. Das
natürlich ist Geld verdienen wichtig, ja. Ist für dich kein richtiger Anreiz. Und das ist auch, aber denk bitte mal über die Sache mit der Liste nach. Ich glaube nicht, dass es ist nicht der Kardinalsweg oder Königsweg, alles zu lösen, nur weil du diese Liste wegwirfst. Und das wird auch nicht all deine Probleme lösen, nee. Auch nicht die innere Traurigkeit oder sowas wegwischen. Aber das ist eine verdammt ein wichtiger Part des Ganzen. Ne? Und ich glaube, dass das ein großer Ballast ist. Also, ne, alles, was man, es gibt auch so ein, zwei Dinge in meinem Leben, menschliche Dinge, die ich mit anderen habe, die ich seit ewigen Zeiten vor mir herschiebe, weil ich nicht in der Lage bin zu sagen, hör mal, du passt eigentlich nicht mit uns oder so. Weißt du, zum Beispiel bei Freundschaften oder solchen Dingen. Und das belastet mich massiv. So, das tut mir weh, weil ich kann es nicht ändern. Der andere erwartet was von mir, das ich nicht leisten kann. Das sind Dinge, die mich belasten und wo ich dann denke so, ja, aber das ist Teil meiner Persönlichkeit, dass ich das halt nicht kann. Ich kann Menschen auch schlecht gegen den Kopf stoßen, auch beruflich und so. Mhm. Ich mache mehr, als ich müsste. Für mich war zum Beispiel eine wirklich wichtige Entscheidung, dass ich bei Instagram 90% der Sachen nicht mehr beantworte, weil es ich habe vorhin, ja, also weißt du, ich meine, ich habe jetzt 92.000 Follower, das ist eigentlich nichts. Ich habe keine Ahnung, wie Influencer mit 1 Million Followern das machen. Ich glaube, die beantworten einfach gar nichts mehr.
Community Management, das Zauberwort heißt Community Management.
Da hast du dann irgendeinen, der das macht oder so ein Quatsch, ne?
Ja.
Ja, nee. Ich kann das einfach nicht und es überlastet mich und es bringt mir auch nichts. Also ob ich jetzt der Janine aus Göttingen schreibe, dass ich jetzt leider keine telefonische Grußbotschaft für ihre Oma aufnehmen kann, das ist einfach belastend am Ende. Ne? Und deswegen lasse ich es dann einfach sein, auch wenn Leute mich dann beschimpfen oder so. Ich glaube, dass es dir hilft, wenn du das wegwirfst, Reini.
Ich hab nach
da
unserer
wird
letzten...
nichts drauf sein, was dein Leben entscheidet.
Ja, nee, da hast du vollkommen recht. Ich habe nach der letzten Folge, die wir aufgenommen haben, habe ich mir auch mal mein Instagram-Profil genommen, meine Nachrichten und diese Nachrichtenanfragen, die ich hatte, ne, wo irgendwie mehr als 99 Nachrichtenanfragen und so weiter waren, die einfach mal komplett gelöscht. Das war immer so, ja, irgendwann antworte ich nochmal auf die eine oder andere, aber ich habe auch gemerkt, so nee, kriege ich nicht hin und tut mir auch super leid. Aber diesen Schlussstrich zu ziehen, zu sagen, so, ich lösche die jetzt, die sind dann halt weg, dann kann ich sie nicht mehr beantworten, hat mir gut getan in dem Moment. Also zu sagen, so, ja, ist halt nicht, geht nicht.
Und dass du so unfassbar viel Rückmeldung zur letzten Folge bekommen hast, überrascht mich persönlich kein Stück, weil Depressionen und depressive Verstimmungen und so sind Volkskrankheit Nummer 1, noch vor Herzinfarkten und vor
Aber warum sind die dann so unsichtbar?
Ich glaube, dass...
Also mir haben auch super viele Leute geschrieben, dass
sie... Das ist doch simpel, warum die unsichtbar sind.
Ja, aber mir haben super viele Leute geschrieben, danke, dass du das mal thematisiert hast und so, dass da endlich mal jemand drüber redet und wie mutig das ist, das halt mal offen das mal öffentlich anzusprechen. Und ich empfinde das nicht irgendwie als mutig oder so. Ich finde, also das ist doch, also wenn es einem nicht gut geht, sollte man das doch sagen oder nicht? Also wenn einem das selbst bewusst ist. Oder sagen
ja,
können, zumindest Freunden gegenüber. Oder auch öffentlich halt. Ich meine, ich esse ja jetzt keine Kinder oder sowas. Ne? Also es ist ja nichts, oder ich will ja nicht die AfD oder so, also Sachen, für die man sich schämt. Aber ne, das
Ja, also unterschiedliche Gründe, warum das so ist. Erstens ist es natürlich schambehaftet, weil seelische Schwäche zugeben ist, also viele Menschen können ja nicht mal körperliche Schwäche zugeben, ne? Also wenn sie nicht mithalten können, keine Ahnung, wenn die Pumpe nicht mitmacht, wenn sie sich zu schwach fühlen für eine Wanderung, sind Leute schon an eigenen Stolz verreckt. Weißt du, weil sie mit Freunden joggen gegangen sind, die alle fit waren und sie halt hinterhergehechelt sind und dann aber es nicht zugeben konnten, dass sie nicht mithalten konnten, dann einen Herzinfarkt hatten. Das ist passiert oft. Das passiert viel häufiger, als man denkt. Und auf seelischer Ebene ist es nochmal eine Stufe schlimmer, weil es diffuser ist als ein körperliches Leiden. Ein schmerzender Fuß, ein schwaches Herz, eine Erkältung, was weiß ich, das ist alles benennbar, aber das, was du empfindest, ist diffus und lässt sich nicht benennen und ist auch immer mit Krankheit behaftet. Ne? Also Depression ist eine Krankheit, das zuzulassen ist auch immer eine Art von Problem für viele Menschen und viele wissen es von sich vielleicht auch nicht. Also viele, die das gehört haben, die mir jetzt schrieben daraufhin, haben gesagt, sie haben diese Dinge an sich auch erkannt, haben dafür aber nie einen Namen oder ein Gefühl gehabt oder eine Bezeichnung.
Ich habe ja auch gesagt.
Und denen hat es, glaube ich, sehr geholfen. Ja, du hast es auch nicht, ne?
Nee, ich habe ja auch nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie in irgendeiner Form krank bin oder so, ne? Also, sondern ich habe einfach nur gesagt, mir geht's halt nicht gut. Ne? Das fühlt sich jetzt, also man verbindet krank ja immer damit, ne, dass irgendwas ist kaputt, weiß nicht, das Bein gebrochen, man hat, weiß nicht, Fieber oder ähnliches. Aber sich einfach nicht gut zu fühlen, ist halt, ne, ist jetzt nicht was, wo man sagen würde, da ist man krank. Mir hat auch jemand geschrieben, dass er oder sie jetzt irgendwie auch bei einem Arzt ist, halt seit einem halben Jahr mittlerweile halt auch Tabletten dann mal bekommen hat, dass es besser geht, aber immer noch nicht von sich sagen würde, in irgendeiner Form krank zu sein. Ich glaube, sich selbst einzugestehen, oder nein, einzugestehen ist auch wieder das falsche Wort, aber selbst zu sagen, ich bin krank oder so, oder ich brauche Hilfe, naja, ich brauche Hilfe ist auch, das ist so schwer in Worte zu fassen. Also selber zu sagen, okay, irgendwas stimmt nicht und da muss man was gegen tun, das ist, glaube ich, der schwerste Punkt an der ganzen Nummer. Oder das, wo...
Ist es, ja.
Ja, naja.
Ja, das ist es, aber ich finde dieses... Ich bin nicht krank oder ich, Depressionen, wenn man die hat, ist es eine Krankheit und daran ist auch nichts Schlimmes. Da gibt es keine, weißt du, das, ich finde sogar eher zu sagen, ich bin krank, befreiender, als rumzumeandern und zu sagen, ich bin es nicht. Also ich will dir das nicht im Mund legen und das musst du auch nicht und das ist auch total okay, aber wenn du jetzt zum Beispiel diagnostiziert vom Arzt eine Depression hast, dann hast du eine Krankheit. Das ist aber nichts daran ist falsch oder schlimm oder schlecht, sondern es ist am Ende eher die Einsicht, dass man etwas hat, weil eine Krankheit ist etwas, was man behandeln kann. Etwas, das keinen Namen hat, kann man nicht behandeln. Und auch bei Depressionen, genauso wie bei jeder anderen Krankheit, sei es jetzt von der simplen Grippe bis zu Krebs, gibt es 1000 verschiedene Varianten und 1000 verschiedene Abstufungen. Aber überhaupt erstmal festzustellen, ich habe eine depressive Verstimmung, eine Phase oder auch eine Depression, ist schon ein Riesenschritt dahin, es besser zu machen, weil von alleine, das ist das Allerwichtigste, was, glaube ich, die Menschen immer nicht begreifen oder auch was schwer zu begreifen ist, es wird nicht von alleine besser. Es ist nicht wie Heuschnupfen oder so. Es geht nicht weg, wenn der Frühling vorbei ist. Es geht nicht weg, ohne dass man sich damit beschäftigt und am besten auch aus sich selbst verbannt. Manche Menschen haben es ihr Leben lang, manche haben es eine Zeit lang. Ich habe das in meiner Familie auch erlebt, bei Familienmitgliedern. Das ist ein Teil des Lebens, dass sowas passiert. Und ich glaube, dass du das gesagt hast, im Podcast ist für sehr viele, die uns zuhören, die eben diese Stimme nicht haben, dass ihnen 100.000 Menschen zuhören, sehr mutmachend und sehr wertvoll. Und ich will dich da jetzt auch gar nicht in irgendwas reinlabern. Ich finde nur, du darfst, ich weiß, dass du eh jemand bist, dem ja manche Sachen dann auch schwerfallen und so. Und ich finde den Schritt überhaupt, weil ich habe dir das ja auch schon länger gesagt, dass du das mal untersuchen lassen solltest. Und ich finde, dass du das gemacht hast, unglaublich respektabel und wichtig. Und am Ende wird es dir sehr helfen. Weil sonst wird es nicht besser werden. Und das wird jetzt wahrscheinlich erstmal scheiße sein, dass du dich damit auseinandersetzen musst. Aber allein zu sehen, dass zum Beispiel diese Listen machen, dieses Aufstürmen an Aufgaben, die man noch zu erledigen hat, dir nicht gut tut. Es gibt ja Menschen, denen tut das auch gut. Weißt, ja, es gibt Leute, die Struktur, die Listen, ne, abarbeiten und da total drauf stehen. Mein Vater liebt das. Der macht sich jede Woche eine Liste für jede Scheiße, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und dann sitzt der abends, das ist wirklich so, und dann sitzt der abends da und er hat wirklich so einen leeren College-Block, wo das alles steht, was er zu erledigen hat. Und dann streicht er das alles mit einem blauen Stift und einem Lineal durch und er genießt das. Aber er ist der Typ dafür, der das genießt. Du kennst meinen Vater, das passt auch zu ihm.
Ja, sehr.
Aber es gibt auch Menschen, für die ist das ein Monstrum, so eine Liste.
Ich sehe, wie auf jeder Seite steht, Sohn anrufen.
Nein, bei ihm steht Sohn im Podcast anrufen. Ja, schade, dass er es heute nicht getan hat. Reini, wollen wir die Folge beenden mit einer wundervollen musikalischen Unterstreichung? Was möchtest du jetzt?
Ja, das ist heute schon wieder so ernst gewesen. Ich will versprechen, hoch und heilig, demnächst mehr wieder über Penis und Pimmel zu reden. Mir hat übrigens jemand ein riesiges Paket Lakritz geschickt und da waren unter anderem riesige schwarze Lakritz-Penisse drin. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank für die Schwänze, die Reini endlich mal brauchte.
Ja, zum Lutschen. So, wir können gerne mit wir können gerne mit Musik enden. Ich hätte gerne für die Liste Little Dark Age von MGMT.
Okay, ich mach drauf Everlong von den Foo Fighters. Das ist wahrscheinlich zum bekanntesten Songs aller Zeiten gehört, aber es ist trotzdem von einer großen Band sicherlich das schönste Stück, das sie je geschrieben haben. Du kennst es ja, ne?
Ja, klar, das kenn ich. Kennst du Little Dark Age von MGMT? Das ist nicht so Gebrülle. Du kennst es bestimmt, du kennst wahrscheinlich nur den.
Was, kein Gebrülle?
Nee, ist es nicht. Du kennst es garantiert. Es ist nur, das ist so eins der Lieder, die man hört, sagt man, ja, kenne ich, aber kein Mensch weiß, wie es heißt. Ich habe es durch Zufall irgendwie in meiner Spotify-Rotation gehabt und dachte mir, das kann ich auch mal auf die Liste packen. Little Dark Age, MGMT.
Okay, kommt mit drauf. Das war euer geliebter Podcast, Alliteration am Arsch.
Jetzt
wir haben
auch
euch
wieder bei Apple.
Wir küssen eure Äuglein. Jetzt auch wieder bei Apple, nachdem wir kurz rausgeflogen waren, weil der Reini so gerne über Pimmel redet. Oder ich weiß nicht, warum waren wir da rausgeflogen, Reini?
Weil Apple gerade massiv ihr Podcast also ihren Podcast-Bereich umbaut und da fallen alle möglichen Podcasts gerade andauernd raus und irgendwie die tauchen sie 3 Tage später wieder auf. Methodisch Inkorrekt war auch weg für eine Zeit. Loffi mit hier, das Ziel ist im Weg und ich hab dich trotzdem lieb mit Olli. Die waren auch für irgendwie ein paar Sekunden, für ein paar Tage raus und Loffi ist fast amok gelaufen. Weil, also, das Schlimme ist, also ich aber auch, ich bin auch wahnsinnig geworden, weil du kannst nichts machen. Es ist einfach dieses Verzeichnis von Apple, dass die gerade umbauen und plötzlich ist dein Podcast weg. Komplett. Ist jetzt bei uns nicht so schlimm, weil ein Großteil von euch hört uns über Spotify, aber so ein gutes Drittel hört uns auch noch über normale Podcatcher und die greifen häufig auf dieses Verzeichnis von Apple zurück und da verschwindet der Podcast dann einfach mal und ist weg.
Oh,
was halt
Gott.
Doof ist.
Okay.
Jetzt ist er aber wieder da. Und bleibt auch hoffentlich.
Jetzt ist er wieder da. Leute, wir danken euch, dass ihr uns zuhört. Wir haben euch lieb. Alliteration am Arsch verschwindet nie. Habt noch einen schönen Abend. Wir küssen eure Äuglein. Kommt gut zu liegen und viel Spaß mit den schwarzen Lakritzschwänzen. Tschüss.
Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.